Das Bundeskriminalamt meldet, weltweites Servernetz einer pro-russischen Hackergruppe wurde abgeschaltet. In einer international abgestimmten Aktion sind die Strafverfolgungsbehörden zahlreicher Länder, darunter Deutschland, gegen eine pro-russische Hackergruppe vorgegangen. Wie das Bundeskriminalamt in Wiesbaden mitteilte, konnte ein aus mehreren hundert weltweit verteilten Servern bestehendes Botnetz abgeschaltet werden. Dies wurde für gezielte digitale Überlastungsangriffe auf Webpräsenzen eingesetzt, die auch als DDoS-Angriffe bezeichnet werden. Deutschland sei seit Beginn der Ermittlungen im November 2023 Ziel von insgesamt 14 Angriffswellen gewesen. Demnach waren etwa 250 Unternehmen und Einrichtungen von diesen Angriffen betroffen. Darunter Rüstungsbetriebe, Stromversorger und Behörden. Angriffe russischer Geheimdienste bzw. russischer Hacker, die von der russischen Regierung einen Freibrief dafür bekommen. Das wird nämlich nicht verfolgt. Ich glaube, wir haben bei den Bärenvideos dazu schon mal was gehört, nämlich der russische Staat sagt, Hacking ist nur dann illegal, wenn du Russen angreifst. Alles andere ist vollkommen legit. Deswegen gibt es russische Hackerangriffe auch von unabhängigen Organisationen, die sich in diesem Zusammenhang mit Betrug, Scam und allgemeinen Angriffen profilieren, auf internationale Infrastruktur und somit auch auf deutsche Infrastruktur. Ich würde sogar noch weitergehen, das ist legitime hybride Kriegsführung. Damit wird deutsche kritische Infrastruktur angegriffen und das ist eigentlich nur Russlands hybrider Krieg mit der Welt, mit der westlichen Welt, mit Deutschland, mit der Europäischen Union, mit allem, was sich Russland entgegensetzt. Ziel der Attacken sei gewesen, mediale Aufmerksamkeit zu erreichen und dadurch Einfluss auf politische und gesellschaftliche Entscheidungen in Deutschland zu nehmen. Bei den Hackern handelte es sich um den Angaben zufolge um die Gruppierung No Name. Bundesweit seien 6 Haftbefehle unter anderem gegen russische Staatsangehörige erwirkt worden. 2 von diesen werden beschuldigt, die Hauptverantwortlichen hinter der Gruppe zu sein. Nach ihnen und allen weiteren Verdächtigen werde international gefahndet. Ja, das ist eine kurze Information zu diesem Sachverhalt. Ich wollte das euch mitteilen, weil es ist ja immer nice, wenn solche kriminellen Eingriffe in so kritische Infrastruktur dann doch aufgedeckt werden und dann auch zerschlagen, auch wenn man sicher sein kann, dass die zurückkommen. Nicht in der Form, sondern in einer anderen. Doofe Frage, macht die NSA das nicht quasi auch? Nicht mit Deutschland, nein. Die NSA verwanzt nur Merkels Telefon. Aber keine Angriffe auf kritische Infrastruktur in Form von, da muss irgendwas abgeschaltet werden oder da muss irgendwas beeinflusst werden in dieser Lache. Ne? Ich denke, das, was wir hier sehen, ist schon relativ, ich würde nicht sagen einzigartig, aber doch schon spezifisch problematisch auf das Land Russland zu definierende Sache. Da könnte man jetzt auch auf China zeigen, da könnte man jetzt vielleicht auch auf nordkoreanische Hackergruppen zeigen. Aber hier geht es ja gezielt um anti-westliche Angriffe. Ne? Angriffe, die besonders die Unterstützung der Ukraine gegenüber ja auch ein bisschen in Mitleidenschaft ziehen wollen. Ich erinnere nur die tatsächlich geschnappte Gruppe von Leuten, die Anti-Grünen-Propaganda mit Bauschaum in den Auspuffrohren und grünen Flyern unter den Scheibenwischern veranstaltet hat. Das ist ja auch eine lose, freie Agentengruppe gewesen, die einfach von russischer Seite akquiriert wurde, die gesagt haben, hey, geht da mal bitte durch die Gegend, gebt euch mal als grüne Aktivisten aus und sorgt so dafür, dass die Grünen eben in Mitleidenschaft gezogen werden. Ich würde sogar noch weitergehen, aber ich möchte das explizit als Spekulation, also als ich vielleicht sogar Verschwörungstheorie bezeichnen, das ist wichtig. Ich würde sogar noch weitergehen, ich würde sogar sagen, Russland hängt da explizit in den Anschlägen im Zusammenhang mit den ganzen Car-Auto-Sachen vor der Bundestagswahl zusammen. Dass vor der Bundestagswahl so viele Anschläge passiert sind, Alter, das hat einfach aufgehört. Das ist einfach. Nichtsdestotrotz, ich möchte das bewusst als Verschwörungstheorie und als Verschwörung mal definieren, weil dafür gibt es noch keine handfesten Beweise. Es wird in diese Richtung ermittelt, tatsächlich. Das passiert wirklich. Es ist aber nicht so, dass man sagen kann, dass das eindeutig ist oder so. Okay, das ist nur von mir in den Raum geworfen und das kann man wahrscheinlich auch nicht seriell auf alles übertragen. Oh, 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 oh. Das ist die Überschrift von dem nächsten Artikel. Die Geister, die ich rief. Oder, so könnte zumindest der Artikel heißen, wenn ich Verschwörungstheorien für meine eigenen Zwecke nutze und dann am Ende aber herausfinde, dass die Verschwörungstheorie von Leuten immer noch eingefordert wird. Das könnte man sagen zu der aktuellen Situation rund um die Ex-Epstein-Client-Akten und den Ärger von Donald Trumps Regierung. Ja, ja. Aus der Tagesschau. Eigentlich versprach Donald Trump, die Akten im Fall Epstein zu veröffentlichen. Doch das Justizministerium sieht das anders. Zum Ärger der Unterstützer Trumps. Jetzt kommt sogar Kritik von einem der wichtigsten Republikaner. Zitat: Wer interessiert sich für die Epstein-Akten? Fragt die Podcasterin Megyn Kelly in die ausverkaufte Halle beim Turning Point Summit, einem großen Kongress für konservative Aktivisten in Florida. Donald Trump hatte im Wahlkampf die Behauptung verbreitet, hochrangige Politiker und Geschäftsleute hätten als Kunden von Jeffrey Epstein Minderjährige gebraucht und er, Trump, werde als Präsident alles öffentlich machen. Das Justizministerium werde aber keine neuen Dokumente im Fall Epstein veröffentlichen, weil es schlicht keine gäbe, erklärte die Sprecherin des Weißen Hauses, Carolyn Leavitt, in der vergangenen Woche. Manches Material werde zwar zurückgehalten, weil es zu grausam für eine Veröffentlichung sei. Eine angebliche Kundenliste aus Epsteins Netzwerk des Kindesmissbrauches sei aber nicht darunter, beteuert die US-Regierung.
Well, well, well.
Alles sei ausführlich untersucht und die Ergebnisse öffentlich gemacht worden. Weitere Fragen dazu wollte Justizministerin Pam Bondi auch am Dienstag nicht beantworten.
Oh oh.
Über die ausbleibende Veröffentlichung skandalöser Details aus dem Archiv der Staatsanwaltschaft ist Trumps Basis tatsächlich enttäuscht. Ultrakonservative Influencer wie Laura Loomer, Steve Bannon, Brandon Tatum oder Marjorie Taylor Greene äußerten sich zuletzt bereits kritisch zu Trumps Außenpolitik und seinen hohen Staatsausgaben. Nun wird der Fall Epstein zur nächsten Zerreißprobe zwischen der America Trump, der Regierung Trump und ihrem politischen Fundament der Bewegung Make America Great Again.
Oh oh.
Was man dazu aber sagen muss ist, da diese gesamte gleichgeschaltete rechtsextreme rechte Medienlandschaft ja Befehle förmlich von Agent Krasnov und seinen Delegierten bekommt, sind die jetzt sehr bemüht, zum Teil sehr, 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 sehr bemüht, sich hinter Trump zu stellen und auf einmal kein Interesse mehr an der Epstein-Liste zu haben. Ob das nun Tim, der so ein Pool ist, oder die Major Taylor Greene, Alte, die hat sie wirklich nicht alle. Es ist mittlerweile so weit gekommen, dass der Kongress darüber abgestimmt hat, zweimal die Epstein-Liste zu blockieren, weil alle Republikaner dagegen waren. Die Demokraten wollten tatsächlich diese Liste veröffentlichen, aber alle, nahezu alle, ich glaube zwei Ausweichler gibt es, nahezu alle republikanischen Abgeordneten haben dagegen gestimmt. Das ist wirklich wichtig jetzt, die Schlussfolgerung daraus zu ziehen. Alle republikanischen Abgeordneten, die jetzt zweimal verhindert haben, dass die Epstein-Client-Liste veröffentlicht wird, haben sich mitverantwortlich gemacht im Zusammenhang der Vertuschung von Kinderpornografie oder beziehungsweise der Aufklärung zu eben diesen Missbrauchsfällen von der Epstein-Liste. Und das ist kein Zufall. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auf dieser Liste, die ja offensichtlich existiert, ansonsten würde Donald Trump nicht so sehr darum kämpfen, dass keiner mehr an sie denkt, dass auf dieser Liste prominente republikanische Namen stehen. Und ich möchte sogar sagen, dass der Präsident der Vereinigten Staaten darauf steht. Ja, ziemlich sicher. Also das ist wahrscheinlich die schlecht vertuschte Situation, die man sich vorstellen kann. Er wird da ziemlich sicher draufstehen. In welchem Ausmaß ist nicht klar. Aber er wird da ziemlich sicher draufstehen. Und der schnelle und plötzliche 180, diese 180-Grad-Bewegung, die im Zusammenhang mit der Epstein-Kundenliste gemacht wurde, spricht eigentlich schon echt Bände. Und dass das jetzt so gemacht wird, das darf man nicht vergessen. Die nächsten Midterms, ich glaube, die Midterms sind nächstes Jahr. Also die nächsten mehr oder weniger relevanten Wahlen, ich glaube, für das Haus Ende nächsten Jahres. Die werden sehr, sehr interessant. Die werden sehr, sehr, sehr interessant, weil das wird unweigerlich Konsequenzen haben. Selbst die, also ich meine, natürlich, das ist ein Personenkult, ne? Dieser Personenkult wird so lange existieren, wie Donald Trump am Leben ist. Das ist, steht außer Frage. Allerdings gibt es durchaus Menschen, die sich nicht erklären können, warum zur Hölle der Präsident der Vereinigten Staaten, der Wahlkampf damit gemacht hat, dass die Liste veröffentlicht wird, die jetzt nicht veröffentlicht und es eher den Eindruck hat, als würde er versuchen, sie zu vertuschen. Und es gibt da übrigens keine Debatte darum, ja, aber da werden ja auch Demokraten draufstehen. Ja, ziemlich sicher. Ich rechne es aber tatsächlich der Demokratischen Partei ziemlich hoch an, dass sie fast geschlossen dafür gestimmt haben, das Ding zu veröffentlichen. Denn das ist doch schon eine Bestrebung zumindest, dass da eine Ambition hinter ist, das eben zu zeigen, dass da Wenn da Leute draufstehen, dann sollen die eben verurteilt werden. Da werden aber deutlich mehr Leute draufstehen als nur ein paar politische Akteure. Da werden wahrscheinlich die Welteliten draufstehen in einem Maße, in dem man sich nicht vorstellen kann. Jetzt viel mehr als sonst. Und ich muss das ganz ehrlich sagen, jetzt viel mehr als sonst. Für mich, ich hätte diese ganze Epstein-Scheiße abgetan. Ne? Die Tatsache, dass der, wir hatten glaube ich mal diese Verschwörungstheorie, ja, von wegen Epstein hat Suizid gemacht und so. Und ich denke, das war mehr oder weniger, es war einfach erledigt. Diese neue Situation hat für mich einfach auch nochmal ganz andere Betrachtungsweisen in den Kopf gerufen bezüglich dieses Falles. Ist der, also was ist denn, warum zur Hölle kämpft die jetzige Regierung, die das eigentlich veröffentlichen wollte, dafür, das nicht zu veröffentlichen? Das war doch der gesamte Antrieb. Es ist verrückt. Weiter heißt es in dem Artikel, davor warnt auch der konservative Kommentator Tucker Carlson im Podcast mit seiner Kollegin Alex Clark. Wenn Trump als Vertuscher der Verbrechen der Mächtigen erscheint, wäre es das Ende seiner Bewegung. Die Schuld dafür, so Carlson, sehe er bei Generalstaatsanwältin Justizministerin Pam Bondi. Sie habe nach der Wahl den falschen Eindruck erweckt, tatsächlich im Besitz tausender Videoaufnahmen von Epstein und seinen Geschäftspartnern zu sein. Die oppositionellen Demokraten setzen die Republikaner mit parlamentarischen Anträgen zur Veröffentlichung aller Epstein-Akten weiter unter Druck. Einem solchen Antrag haben die Republikaner zwar am Dienstag mit ihrer Mehrheit im Repräsentantenhaus noch blockiert, dessen Sprecher Mike Johnson, also der Fraktionsvorsitzende könnte man fast sagen, rief jedoch kurz danach selbst in einem Interview zur vollständigen Veröffentlichung aller Epstein-Akten aus dem Justizministerium auf. Er sei für, Zitat, Transparenz, sagte Johnson im Gespräch mit dem konservativen Podcaster Benny Johnson. Zitat, wir müssen alles auf den Tisch legen und die Menschen entscheiden lassen. Oh ja, oh ja. Lass die Menschen sehen, dass Donald Trump mutmaßlich ein Fuck-Pedophiler ist. Und andere Eliten im Zusammenhang mit der Epstein-Kundenliste eben auch. Das ist nämlich das, was hier im Raum steht. Im Raum steht, dass der ein Spieler ist. Und jetzt nicht mehr so ha-ha-hi-hi, der hat komische Bilder mit komischen Situationen gemacht und das ist alles ein bisschen eklig, sondern die Vertuschung und die Unterdrückung dieser Informationen hat es halt echt ein bisschen weird gemacht. Mittlerweile ist es so, dass jeder Prominente, der davon spricht, hey, der davon spricht, ja, aber die Epstein-Liste ist nicht, wird wahrscheinlich nicht existieren. Stephen King zum Beispiel, der das auf Social Media gesagt hat. Stephen King hat auf Social Media geschrieben, ja, ja, die Epstein-Liste existiert, so wie der Weihnachtsmann und der Osterhase. Und die Antwort darauf ist, holy shit, du stehst also auch auf der Liste. Das ist mittlerweile der Vibe. Es ist sofort verdächtig. Und das war nicht so. Scheiße, sogar Kevin Spacey, der so eine eigene Epstein-Liste hat wahrscheinlich, steht dafür ein, die Epstein-Liste zu veröffentlichen. Das ist unfassbar. Was ist los? Kevin fucking Spacey, was ist los? Oh Gott. Eieiei. Johnson forderte zudem, Bondi müsse einige Unstimmigkeiten in ihrer Äußerung zur Epstein-Affäre erklären. Auch der ehemalige Regierungsberater Elon Musk hält die politische Stimmung mit einer Reihe von Online-Postings zum Thema weiter am Kochen. Präsident Trump selbst fordert seine Partei und ihre Wähler unterdessen zur Geschlossenheit auf. Er verstehe die Faszination seiner Anhänger im Fall Epstein nicht, so Trump am Dienstag in Washington. Er kenne das Material und es sei schmutzig, aber langweilig. Das Material, das nicht existiert anscheinend. Naja. Verschwörungserzählungen und Transparenzversprechen über angebliche geheime Netzwerke im Staatswesen der USA haben Donald Trump ins Weiße Haus gebracht. Nun drohen sie, auf seine Partei und ihn selbst zurückzufallen. Das Beste sind eigentlich die Compilations von den absoluten Zinnsoldaten, die da in der Medienlandschaft durch die Gegend laufen. Also wirklich, Ende 2024, wenn man Ende 2024, Anfang 2025 guckt, haben die alle noch geschrieben, jetzt kommt Donald Trump, die Epstein-Liste kann jetzt veröffentlicht werden. Letzte Woche dieselben Leute, also es ist schon ganz schön frech, dass jetzt hier alle fordern, die Epstein-Liste zu veröffentlichen. Lol, XD, ich stehe hinter Trump. So vollkommene Zinn, also wirklich vollkommene brainwashed Soldaten. Das ist crazy. Ich meine, natürlich ist die Make America Great Bewegung eine durch Fanatismus und Persönlichkeitskult, Personenkult geprägte Bewegung. Aber dass das so weit geht, dass man bereit ist, Kindesmissbrauch zu vertuschen, ist schon ganz schön crazy. Also das ist auch echt ein ziemlich heftiges Level. Das ist wirklich ein ganz schön heftiges Level. Man muss da schon sagen, Alter, ey, ist doch eigentlich egal, ey, ob du Demokraten oder Republikaner wählst, lass jetzt mal dahingestellt. Niemand sollte auf Basis seines persönlichen Verbindungen zu irgendwelchen Politikern dafür einstehen, potenziellen Kindern auch zu vertuschen. So, wir haben hier echt schon einen niedrigen, also wir haben hier wirklich einen niedrigen Standard, was die moralische Integrität von amerikanischen Politikern und der amerikanischen Bevölkerung allgemein angeht. So, jedes Land auf der Nation hat so ein bisschen mit seinen Problemen zu kämpfen. Ich meine, wir haben Jens Spahn, wir sollen die Fresse halten, ja? Ich verstehe das schon. Ne? Ist jetzt ein anderes Problem, aber ist ein Problem. Aber diese Make America Great Terrakotta Armee, die hat anscheinend nicht mehr alle Latten am Zaun. Also ich meine, so richtig. Stell dir mal vor, in 2025, also das muss man, um das in das richtige Verhältnis zu setzen, 2025, die ganze Scheiße mit Jens Spahn kommt ans Licht und es gäbe eine Spahn-Army. Eine Spahn-Army, die in Social Media alle Leute beleidigt, die nicht für Jens Spahn sind. So dumm würde niemals jemand sein. Niemand setzt sich für Jens Spahn ein. Jens Spahn? Wie, was? Du bist Spahntaner oder was? Was ist mit dir? Das tut doch niemand. Ich glaube, sogar Unionswähler finden den Spahn doof. Aber die finden ihn nicht doof wegen der Korruption, da haben sie sich gewöhnt. Die finden ihn doof, weil der schwul ist. Naja. Das auf jeden Fall, weil aus dem Artikel aus der Tagesschau, der war jetzt hart. Aber es ist die Wahrheit wahrscheinlich. Es ist wahrscheinlich die Wahrheit. Ne? Und ich muss noch einen Folgeartikel zu einem Thema, das ich die letzten Tage immer mal wieder... Oder nicht immer mal wieder, ich hatte es einmal erwähnt, deswegen ist es da nochmal wichtig, eine Konkretisierung, keine Klarstellung, sondern eine Konkretisierung mit einzubinden. Ich glaube, ich habe letzte Woche Freitag einen Artikel gehabt oder am Sonntag, ich bin mir nicht ganz sicher, wo es darum ging, dass die AfD-Abgeordneten in Rheinland-Pfalz den Staatsdienst nicht mehr aufnehmen können, weil die Verfassungstreue in Frage gestellt wird. Es gibt dazu jetzt einen neuen Artikel, der nochmal ein bisschen spezifischer ist. Da wurde nachgefragt, weil ja auch gesagt wurde, hey, da wollen jetzt andere Bundesländer hinterher. Und jetzt habe ich hier einen Artikel aus der Tagesschau, der heißt, Länder sind für Prüfung im Einzelfall, aber teils strenger. Es gibt also doch keinen pauschalen Ausschluss. Neben Rheinland-Pfalz wollten auch andere Bundesländer bei der Einstellung von AfD-Mitgliedern in den Staatsdienst weiter im Einzelfall prüfen. Mancherorts könnte das aber strenger gehandhabt werden. Die Bundesländer wollen auch in Zukunft auf Einzelprüfungen setzen, wenn es um die AfD-Mitgliedschaft von Beschäftigten im öffentlichen Dienst geht. In einigen Ländern wollen sie das aber ständig strenger und als bisher handhaben. Sprich, es ist jetzt nicht pauschal, so wie Rheinland-Pfalz erst für Rheinland-Pfalz bekannt gegeben, sondern es ist immer noch Einzelfall. Ich finde, okay, kann ich mit leben, aber spätestens, wenn der Verfassungsschutz den Bericht zur rechtsextremen faschistischen AfD dann tatsächlich nach der Stillhaltevereinbarung und der Prüfung des Gerichts rausgeben kann, kann man das schon unisono einfach vorab machen. Ich denke, das ist in Ordnung. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich damit leben. Das ist halt eine temporäre Sache. Ich vertraue darauf, dass spätestens, wenn der Verfassungsschutz sagt, hallo, das sind halt wirklich Faschisten und das Gericht sagt, scheinen wirklich Faschisten zu sein, dass dann gesagt wird, okay, der Verfassungsschutz sagt, es sind Faschisten, das Gericht hat die Prüfung durchgegeben, wir können also im öffentlichen Dienst keine Faschisten einstellen. Zumindest, wenn die sich nicht Mühe geben, das zu verdecken oder sowas. Na, dann kannst du ja immer gucken. Eine pauschale Zugangssperre für den Staatsdienst wird es laut Rückmeldung aus den Ländern also nicht geben. Anlass für die Debatte war eine Ankündigung aus Rheinland-Pfalz in der vergangenen Woche. Ne? Bewerber müssten künftig erklären, dass es keiner extremistischen Organisation angehören, zu denen das Land auch die AfD zählt. Staatsrechtler hatten einen pauschalen Ausschluss von AfD-Mitgliedern als verfassungswidrig kritisiert. Ironisch, ja? Ironisch. Gestern ruderte Rheinland-Pfalz dann zurück. Jeder Fall werde weiterhin einzeln geprüft. Eine Praxis, die auch Staatsrechtler als korrekt ansehen. So soll sichergestellt werden, dass keine Verfassungsfeinde in den Staatsdienst gelangen. Entscheidend ist und bleibt, ob die Person glaubhaft darlegt, dass sie sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennt. Ich denke, mittlerweile kann man sich ja zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen und trotzdem Ausländer raussagen. Das sagt ja die CDU relativ gut. Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling räumte im Deutschlandfunk ein, dass durch die Kommunikationspolitik des Landes eine Unklarheit über die künftigen Regelungen entstanden sei. Zweifel an den Verfassungstreue von Bewerbern könnte auch künftig im Einzelfall ausgeräumt werden, betonte die Regierung im März. Auf Bundesebene erklärte eine Sprecherin des Innenministeriums, es gebe in der Behörde weder bei Beamten noch bei Tarifbeschäftigten eine Abfrage der Parteizugehörigkeit. Für die Tarifbeschäftigten des Bundes gelte, dass sie sich für hoheitliche Tätigkeiten immer, Zitat, durch ihr gesamtes Verhalten zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bekennen müssten. teilte die Sprecherin weiter mit. Neben Rheinland-Pfalz setzte auch andere Bundesländer auf die Vorgehensweise mit Einzelfallprüfungen und verschärfte ihre Praxis teilweise. Schleswig-Holstein kündigte im Zuge der Diskussion die Einführung einer Regelabfrage beim Verfassungsschutz vor der Einstellung von Bewerberinnen und Bewerbern in den öffentlichen Dienst an. Brandenburg macht das bei Beamten bereits seit dem vergangenen Jahr. Das ist auch wichtig in Brandenburg. In Brandenburg ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass du einen Fascho einstellst, muss man mal sagen, ja. Niedersachsen erwägt im Einstellungsverfahren einen Fragebogen zur Mitgliedschaft und der Unterstützung für extremistische und rechtsextremistische beeinflusste Organisationen einzuführen. Das Innenministerium in Sachsen stellt klar, dass eine AfD-Mitgliedschaft weiterhin kein Hinderungsgrund für einen Job im Staatsdienst ist. Ja, Bruder, da wäre auch der halbe Staatsdienst weg in Sachsen. Bayern hatte bereits Ende Juni seine Vorgehen verschärft. Die bayerische AfD wurde auf eine vom Innenministerium geführte Liste der extremistischen oder extremistisch beeinflussten Organisationen aufgenommen. Mit diesem Instrument könnten Bewerber effektiv auf ihre Verfassungstreue überprüft werden, sagte Innenminister Joachim Herrmann. Eine bloße Mitgliedschaft führe jedoch nicht zur zwangsläufig einer Ablehnung. Zitat, jeder Einzelfall müsse eingehend geprüft und sämtliche Zweifel ausgeräumt werden. Das, wenn ich das Wort Einzelfall höre, muss ich immer sagen, okay. Der Bremer Innensenator und Vorsitzende des Innenministerkonferenz, Ulrich Meurer, verwies bereits kurz nach den Aufflammen der Debatte auf eine Verabredung zwischen Bund und Ländern für ein gemeinsames Vorgehen. Demnach wurde bei der letzten Innenministerkonferenz vor wenigen Wochen die Einsetzung einer gemeinsamen Arbeitsgruppe vereinbart, die sich damit befassen soll, wie künftig mit AfD-Mitgliedern und Staatsdienst umgegangen werden soll. Auch die Sprecherin des Bundesinnenministeriums verwies auf künftige Pläne für diese Arbeitsgruppen. CSU-Innenminister Alexander Dobrindt betont aber, dass die Arbeitsgruppe erst starte, wenn die vom Verfassungsschutz vorgenommene, aber zunächst wieder auf Eis gelegte Einstufung der AfD als gesichert rechtsextremistisch gerichtlich bestätigt werde. Also das, was ich eben gerade gesagt habe, ne? Diese Debatte wird jetzt erstmal pausiert werden, es wird wieder eine Einzelfallprüfung geben, das wird zu keinem großen Ergebnis kommen und sobald dieses Gericht den, und das wird ja auch passen, also nochmal, das ist dieser Vorgang der Stillhaltevereinbarung, das, wir hatten das alles schon, sobald das Gericht den Verfassungsschutz, die Verfassungsschutzeinordnung der faschistischen AfD mehr oder weniger abgesegnet hat, gesagt, ja, okay, das ist so korrekt, wird dann der Prozess hier weitergeführt werden. Das ist jetzt leider im bürokratischen Mahlwerk, dauert das alles ein bisschen länger, aber das wird passieren. Ne? Auch die Braunkörner erwischt es. Gut. Wir haben jetzt einen Doppelartikel, der nochmal aus der Süddeutschen Zeitung kommt und dann nochmal aus der Tagesschau. Die Schmutzkampagne gegen Frauke Brosius-Gersdorf arbeitet mit persönlichen Angriffen, mit grotesken Verzerrungen und Lügen. Dem ist sie nun öffentlich in einem Akt der Notwehr entgegengetreten. Gut so. Wer die Verfassungsrichterwahlen der vergangenen Jahrzehnte aus der Nähe verfolgt hat, konnte bei den Kandidaten ein nahezu durchgängiges Verhaltenmuster feststellen. Wer für das Amt nominiert war, der oder die verkniff sich jedes öffentliche Wort. Manche, aber nur die besonders Mutigen, wechselten im Hintergrund ein paar vertrauliche Worte mit den Medien. Andere legten lieber gleich auf, wenn ein Journalist am Telefon war. Es war, als wäre die Nominierung fürs Bundesverfassungsgericht ein zerbrechlicher Zauber, der sich umgehend ins Nicht auflöst, sobald der Betroffene darüber spricht. Ob diese Einschätzung je richtig war, weiß man nicht. Im Falle von Frauke Brosius-Gersdorf muss man aber sagen, schlechter dürfte ihre Aussichten auf das Karlsruher Amt nach ihrem Auftritt in der ZDF-Sendung von Markus Lanz nicht geworden sein. Eher besser. Denn im Fernsehstudio saß, sichtbar für ein Millionenpublikum, weder eine Abtreibungsaktivistin noch eine ultralinke Juristin, sondern eine besonnene Professorin, deren moderater Position mit den böswilligen Verzerrungen der Lebensschutzkampagnen nichts zu tun haben. Wer es vorher noch nicht wusste, weil er am Tropf der Informationsfälscher hing, der war nach einer Stunde bei Markus Lanz schlauer. Brosius Gersdorf ist eine Wissenschaftlerin, die den Schutz des ungeborenen Lebens hochhält, aber sich traut, auf ein paar übrigens in der Juristenwelt weiterhin diskutierten Ungereimtheiten der Karlsruher Rechtsprechung zur Menschenwürde hinzuweisen. Insofern leistet die Teilnahme an einer Fernsehsendung, vor der man eine Richterkandidatin bisher eindringlich gewarnt hätte, einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung. Zumal für jene, die die Texte der Kandidatin nicht gelesen haben, wozu auch Teile der Unionsfraktion im Bundestag gehören dürften. Aus Sicht von Brosius Gersdorf war der Auftritt und ihre zuvor verbreiteten schriftlichen Stellungnahmen ein Akt der Notwehr. Denn die Diskussion über ihre Person und ihre Eignung fürs Richteramt war abgedriftet in eine Sphäre, in der jeder wehrlos wird, der sich der Vernunft und der Wahrheit verpflichtet sieht. Die Schmutzkampagne gegen sie arbeitet mit persönlichen Angriffen, mit grotesken Verzerrungen und mit offenen Lügen. Das ist eine Welt, für die eine Wissenschaftlerin kein Instrumentarium hat. Denn es gibt keine Begriffe, die gegen das Gift der Diffamierung wirken. Ihre einzige Chance lag darin, die Debatte in ihre Welt zurückholen, ins Reich der Ratio und des offenen Gesprächs über Themen und Standpunkte. Das ist ihr gelungen und das ausgerechnet in einem TV-Format, mit dem gern unnötigen Emotionalisierung nachgesagt wird, also bei Lanz. Ein Modell für künftige Richterwahlen ist der Fernsehauftritt gleichwohl nicht. Zwar führt er Fraktionen vor Augen, in diesem Fall vor allem der Union, dass sie sich früh ein fundiertes Bild über etwaige Kandidaten fürs höchste Gericht machen müssen. Dafür dürfte aber das interne Gespräch besser geeignet sein als der Marktplatz. Auch das konnte man aus dem bizarren Streit über Brosius Gersdorf lernen. Jedenfalls haben die Richtermacher aus den Parteien allen Anlass, ihre Prozeduren für die nächsten Wahlen zu überdenken. Sorgfältige Vorbereitung, umfassende Informationen, Überzeugungsbildung nach innen. Das ist im Zweifel Aufgabe der Fraktionsführung. Das sollte eigentlich zu schaffen sein. Nächstes Mal ohne Talkshow. In diesem Zusammenhang muss man sagen, es gibt dazu auch einen Brief von über 340 Juristinnen und Juristen, die Brosius Gersdorf einfach Kompetenz nachsagen. Da hat man sich geschlossen hingestellt und hat gesagt, Alter, der Verfassungsblock, der sagt jetzt hier einfach mal, yo, Stellungnahme zur Causa Frauke Brosius Gersdorf, das ist vom Verfassungsblock. Und da haben 239 Professorinnen und Professoren jeglicher Güteklasse im Jurabereich einfach unterschrieben und gesagt, was erlaube sich Union? Es sind 339. Hier, das eröffnet mit als Vertreterinnen und Vertreter der Universitäten, insbesondere Rechtswissenschaften, Forschung und Lehre sowie der Justiz, protestieren wir nachdrücklich gegen die Art und Weise, wie im Rahmen der Richterwahl zum Bundesverfassungsgericht in der Politik und der Öffentlichkeit mit Frauke Brosius Gersdorf umgegangen wurde. Dieser Umgang ist geeignet, die Kandidatin, die beteiligten Institutionen und mittelfristig über den Verfall der angemessenen Umgangskultur die gesamte demokratische Ordnung zu beschädigen. Da sitzen einfach die Experten, die sagen, die Union hat mit dieser ganzen Scheiße mehr oder weniger mitgespielt bei der, wie immer, die demokratische Ordnung zu schädigen. Ich meine, das hat man sich wahrscheinlich angewöhnt mittlerweile, weil Alexander Dobrindt mit seinen verfassungsfeindlichen und auch rechtlich einfach falschen Eingriffen der Bundespolizei delegierend an der deutschen Außengrenze nach Europa und überall einfach Menschen, die geflüchtet sind, zurückweist. Das hat man sich da vielleicht abgeguckt. Aber man muss jetzt einfach sagen, dass diese Scheiße mal aufhören muss. Und das gilt auch für die Trottel von Cicero. Das gilt für die Trottel von Focus. Das gilt für die Trottel von NZZ. Das gilt für die Trottel von natürlich fucking News. Aber die haben ihre Schelle schon bekommen, indem sie die letzten Tage wahrscheinlich irgendwie mit einem Mega-Hack einfach sämtliche Kundendaten, Adressen, Namen, IBANs, persönliche Informationen einfach veröffentlicht bekommen haben. Da wurde die Schelle auch direkt ausgehändigt. Also da ist einfach die rechte Rückhand gekommen. Diese ganzen Magazine, die sich da wirklich selbst übertroffen haben in ihrem populistischen Diffamierungsblödsinn. Naja, und jetzt hat man hier den Salat. Also ich gehe davon aus, mich würde es wundern, wenn sie nicht ihre Kandidatur zurückzieht. Also, oder das irgendwie ruhen lässt. Mich würde es stark wundern, wenn das nicht passiert. Es gibt dazu auch noch einen Artikel von der Tagesschau, den ich jetzt nachreichen wollte, und zwar: In der Union ist die SPD-Richterkandidatin Brosius Gersdorf auch wegen der Plagiatsvorwürfe um ihre Doktorarbeit umstritten. Eine Gutachten, das die Juristin selbst in Auftrag gegeben hat, entlastet sie nun. Neben ihren liberalen Ansichten zu Schwangerschaftsabbrüchen ist die SPD-Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht, Frauke Brosius Gersdorf, in der Union auch wegen Plagiatsvorwürfen umstritten. Ein Gutachten, das die Juristin und ihr Ehemann selbst in Auftrag gegeben haben, entlastet sie nun. Eine Prüfung durch die Stuttgarter Anwaltskanzlei Coas und Partner haben ergeben, Zitat, dass die Vorwürfe unbegründet sind und das keine Substanz haben, erklärt der Rechtsanwälte Michael Kuas und Peter Sieben. Die Kanzlei gibt aber ausdrücklich eine vorläufige Bewertung ab. Zitat, eine ausführliche rechtliche Bewertung soll gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, heißt es in dem Gutachten. Brosius Gersdorf war von den SPD als Kandidat für einen Richterposten am Bundesverfassungsgericht vorgesehen und sollte am Freitag im Bundestag gewählt werden. Dazu kam es aber nicht, weil die Union Vorbehalte gegen sie hatte, zum einen wegen ihren liberalen Ansichten zu Schwangerschaftsabbrüchen. Die liberalen Ansichten von Brosius Gersdorf sind übrigens, ja, man muss auch gucken, dass die Frau bei der Geburt nicht stirbt. So liberal ist das. Also das ist mal ins richtige Verhältnis zu setzen. Liberal. Guck mal, wie es der Frau geht. Das ist mir aber zu links. die Union einfach wirklich so ein Haufen Scheiße. Das ist mir zu woke. Und dann wurde kurz vor der geplanten Wahl auch noch Plagiatsvorwürfe gegen die Juristin laut. Der österreichische Plagiatsjäger, strafrechtlich verurteilt wegen übrigens Verleumdung oder Diffamierung, Stefan Weber veröffentlichte Parallelen zwischen der Doktorarbeit von Brosius Gersdorf und der Habilitationsschrift ihres Mannes. Ja, das Dumme an der ganzen Sache ist nur, der Vorwurf des Plagiats kann ja nicht sich manifestieren, weil sie ihre Arbeit zuerst, also sie kann, wenn sie eine Zeitmaschine hätte, dann vielleicht, aber so, nee, eher nicht. Beide wurden 1997 an der Universität Hamburg eingereicht. Der Titel von Brosius Gersdorf Doktorarbeit lautet Deutsche Bundesbank und Demokratieprinzip, eine verfassungsrechtliche Studie zur Bundesbankautonomie vor und nach der dritten Stufe der Europäischen Währungsunion. Die Arbeit ihres Mannes trägt den Titel Öffentliche Unternehmen im Spannungsfeld zwischen Demokratie und Wirtschaftlichkeitsprinzip. Die Kanzlei betrachtet ähnliche Fußnoten, Textstellen und Ähnlichkeiten in Überschriften. Zitat, wenn sich bei inhaltlichen vergleichbaren Fragestellungen beide Autoren auf die Regel der begrenzten Anzahl an Veröffentlichungen beziehen, betrifft das die eigene wissenschaftliche Leistung schon nicht im Ansatz. Auch die, Zitat, teilweise ähnlichen Ausführungen in den Texten deuten, so stelle es auch der Plagiatsjäger Weber dar, allenfalls auf einen gedanklichen Austausch hin, nicht aber auch darauf, dass eine der Beteiligten von dem oder anderen, ohne dies kenntlich zu machen, Inhalte übernommen hätte. Also dieses fucking Ablenkungsmanöver, dieser Mistmensch Weber, ich muss ja auch an die jungen Zuschauerinnen und Zuschauer denken, ne? Ich nenne ihn jetzt mal Mistmensch Weber, der veröffentlicht das und rudert gleichzeitig noch zurück. Ja, das ist ja eigentlich gar nicht schlimm, aber hier, guck mal, Plagiat, aber ist eigentlich nicht schlimm. Zudem geht es nur um wenige Stellen. Quantitativ und qualitativ fielen diese nicht ins Gewicht, halten die Anwälte mit. Auch sei die Habilitationsschrift ihres Mannes später erstellt worden als die Doktorarbeit von Brosius Gersdorf selbst. Brosius Gersdorf will trotz der Vorfälle zuerst an ihrer Kandidatur für Bundesverfassungsgericht festhalten. Mal sehen, wie lange noch. Hoffentlich zieht sie es durch. Also ich wünsche wirklich, dass sie es durchzieht. Apropos durchziehen. Irgendjemand hat in Baden-Württemberg richtig einen durchgezogen. In der IT-Abteilung in Baden-Württemberg ist jemand am Finn. Aber richtig hart. 1440 freie Lehrstellen in Baden-Württemberg sind jahrelang unbesetzt. Lehrerstellen. Ne? Lehrstellen, nicht Lehrstellen, sondern Lehrerstellen, das muss man sagen. Lehrerstellen in Baden-Württemberg jahrelang unbesetzt. Aus Versehen. Über 20 Jahre fällt niemanden auf, dass in Baden-Württemberg hunderte Lehrerstellen unbesetzt sind. Es ist kaum zu glauben. Über 20 Jahre lang hat das Kultusministerium in Baden-Württemberg unwissentlich hunderte Lehrerstellen nicht besetzt. Obwohl das Geld dafür im Haushalt eingeplant war. Und was ist der Grund dafür? Der Grund soll ein Programmierfehler im Personal- und Stellenprogramm der Kultusverwaltung im Jahr 2005 gewesen sein. 2005! Heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung des Kultus- und Finanzministeriums.
Digga!
Das ist...
Was?
Zitat, dieser Fehler blieb seither unbemerkt. Erst durch ein Update des Programms Dipsy,
jawohl, ziemlich Dipsy,
vor gut einer Woche sei aufgefallen, dass derzeit 1440 Lehrstellen nicht besetzt sind. Das sind immerhin 1,5% aller Stellen. Sowohl im Finanz- als auch im Kultusministerium kann man sich nicht erklären, warum das über die Jahre nicht auffiel. Ich kann euch erklären, warum das über die Jahre nicht auffiel. Das wurde 2005 gemacht. Das hat irgend so ein kleines Systemhaus aus Baden-Württemberg gemacht. Das wurde ausgeschrieben. Das ist irgend so ein kleines Scheiß-Systemhaus. Ist wahrscheinlich schon zweimal in Insolvenz gegangen. Oder heißt jetzt schon viermal anders. Ist dreimal umgezogen. Und dann hat keine Qualitätskontrolle. No one knows. Die interne IT kann mit dem Programm gar nichts anfangen, weil das hat irgendwer in irgendeiner alten Programmiersprache, die man noch irgendwie mit Lochstempeln irgendwie an den Mann bringen muss. Und keiner versteht das Programm. Das fässt keiner an. Das hat irgendwie, Alter, das ist irgendwie mit irgendeiner fancy Programmiersprache, die wirklich nur zwei Leute beherrschen, gemacht worden. Mit Microsoft Basic wurde das noch gemacht. Wobei, das könnten ja noch einige.
Oh Gott, Alter.
Das war Visual Basic. Wenn das tatsächlich Visual Basic in einem Excel-Makro gewesen wäre, dann wäre es geil gewesen. Aber ich glaube nicht, dass das so war. Weil das könnte man dann einfach machen. Das guckt halt dann keiner an. Das läuft, irgendwie sieht man das, guckt keiner an. 20 Jahre später, oh, hätten wir mal drüber gucken müssen. Die gute Nachricht für die Schulen, die fehlenden Stellen sollen nun schnell nachbesetzt und damit die Unterrichtsversorgung im nächsten Schuljahr deutlich verbessert werden. Na dann. Die sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren sollen vor allem auch andere Fachkräfte einstellen können, da studierte Lehrerinnen und Lehrer in diesem Bereich Mangelware sind. Darüber hinaus soll die Krankheitsreserve über alle Schulen hinweg aufgestockt werden. Die Gewerkschaften sind übrigens empört über diese Panne und erwarten, dass die Schulen nun schneller, besser versorgt werden. Zitat: Seit Jahren mussten Lehrkräfte jonglieren, um den Pflichtunterricht einigermaßen sicherzustellen. Seit Jahren werden Kinder und Jugendliche früh nach Hause geschickt, weil Unterricht ausfällt und nicht vertreten werden kann. Sagt Monika Stein, Landeschefin der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft. Die GEW-Chefin erwartet eine transparente Aufarbeitung und Entschuldigung der Landesregierung bei den Schülern, Eltern und bei den Lehrkräften. Zitat: Aus diesem Skandal muss sofort das Beste gemacht werden und die guten Nachrichten für die Schulen müssen sofort spürbar werden. Man wolle, dass die SBBZ, die Grundschulen und die ständigen Vertretungsreserve vorrangig versorgt werden. Allein im sonderpädagogischen Bereich fehlten landesweit, na, wie fehlen? 1300 Stellen. Ach, das kommt ja relativ nah an. Ah. Wo ist aber das Geld, das für die Stellen vorgesehen war? Das Geld ist da, aber man benutzt es halt dann entweder nicht und übernimmt es in den nächsten Haushalt oder es wird irgendwann ein bisschen weniger, aber eingeplant ist es immer. Das ist ja das, oh, öffentliche Ausschreibung. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit öffentlichen Ausschreibungen zu tun hattet. Öffentliche Ausschreibungen sind richtig scheiße. Wenn private Unternehmen an öffentlichen Ausschreibungen teilnehmen, passiert was richtig Lustiges. Erstmal sind solche Sachen immer befristet. Hier geht es ja jetzt explizit um etwas, das ja in der Hand der Länder ist. Aber ich glaube nicht, dass es genauso abläuft wie für private Unternehmen, aber wenn private Unternehmen öffentliche Ausschreibungen annehmen und das Budget nicht aufbrauchen, dann wird das Budget das nächste Mal für die Ausschreibung gekürzt. Und ich gehe jetzt davon aus, dass das in diesem Fall nicht passiert, es wird halt einfach übrig bleiben oder es wird für irgendwas anderes genutzt werden, ne? Es wird halt einfach, weil, keine Ahnung, wurde irgendein Dienstfahrzeug vom irgendeinem Ministerium ein bisschen großzügiger betankt oder so, ne? An dieser Stelle 1440 Lehrkräfte, die gefehlt haben. Ich hoffe, die kommen jetzt schnell nach. Also jetzt mal ganz ehrlich, ne? Gerade im Bildungssektor kann man sich sowas eigentlich nicht erlauben. Und ich denke, man sollte jetzt länderweit vielleicht mal den Personalschlüssel überprüfen. Man sollte jetzt nach Baden-Württemberg gucken und sagen, wir machen das auch mit einer Software von 2002, oder? Ich denke, da kann man den einen oder anderen Konflikt vermeiden jetzt. Ladies and Gentlemen, das ist der letzte Artikel, den ich habe. Und ich möchte euch für die Aufmerksamkeit und eure Geduld im Zusammenhang mit den Nachrichten danken. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Seid ein bisschen informierter gewesen. Ihr habt jetzt ein bisschen was gehört. Was ist gerade so los? Was passiert in Amerika? Was ist in Deutschland los? Wo fehlen die Lehrer? Ne? All diese Sachen sind passiert und ich danke euch auf jeden Fall dafür.